Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Bei der Gelenkerkrankung Arthrose spielen Entzündungen eine bedeutende Rolle.
Sie verursachen Schmerzen und sorgen dafür, dass sich die Gelenke überwärmen oder anschwellen.
Wir sprechen heute darüber, wie sich Entzündungen in den Gelenken effektiv lindern lassen, mit Medikamenten und Therapien.
Und darüber, was ihr selbst gegen arthrotische Gelenkentzündung tun könnt. Und zwar unter anderem mit einer antientzündlichen Ernährung. Wir erklären, wie eine solche Ernährung aussieht und wie groß ihr Einfluss tatsächlich ist.
Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit.
Und mein Name ist Andrea Bannert. Ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit. Bevor wir so richtig loslegen und unseren heutigen Experten begrüßen, gibt es erstmal ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Arthrose ist die häufigste Gelenkerkrankung in Deutschland und betrifft etwa 5 Millionen Menschen mit steigender Tendenz.
Besonders im Alter nimmt die Häufigkeit zu. Ungefähr 50% der Frauen und ein Drittel der Männer über 60 sind davon betroffen. Arthrose kann aber auch durchaus schon mit 40 oder jünger auftreten.
Typische Symptome sind steife Gelenke, Gelenkschwellungen, verspannte Muskeln um das Gelenk und Bewegungseinschränkungen. Je nach Schwere der Erkrankung haben Betroffene Schmerzen, wenn sie loslaufen, während der Bewegung oder im schlimmsten Fall schmerzen die Gelenke dauerhaft.
Arthrose tritt häufig in Knie- und Hüftgelenken auf, kann aber auch in Handgelenken vorkommen.
Eine Heilung für Arthrose gibt es nicht. Aber durch verschiedene Therapien kann die Erkrankung verlangsamt werden und die Schmerzen lassen sich lindern.
Wir begrüßen jetzt unseren heutigen Experten, Professor Wolf Petersen, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin. Er behandelt Menschen mit Arthrose und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Erkrankung. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, zu Beginn wäre es gut, wenn wir mal definieren, was Arthrose eigentlich ist.
Arthrose ist, ganz grob beschrieben, Gelenkverschleiß. Das heißt, es ist ein Verschleißprozess, der mit zunehmendem Lebensalter einsetzt, aber auch schon in früherem Lebensalter durch bestimmte Umstände, Unfälle, zum Beispiel eine Kreuzbandläsion oder eine Meniskusläsion, die nicht adäquat therapiert werden, forciert werden kann, dieser Gelenkverschleiß. Was passiert da? Also es kommt in der Regel zu kleinsten Verletzungen erstmal des Gelenkknorpels und diese Knorpelteilchen, die werden dann sozusagen ins Gelenk abgestoßen und können dann die Gelenkschleimhaut reizen. Und diese Gelenkschleimhautreizung kann dann zu einer Entzündung führen, die dann entsprechend eben auch zu entsprechenden Beschwerden führt, wie Schmerzen, Schwellung, Gelenkerguss etc.
Im Laufe des Lebens verschleißen unsere Gelenke, das ist bei uns allen so. Trotzdem tritt bei manchen Menschen ab einem gewissen Alter Arthrose auf und bei manchen nicht. Warum ist das denn so?
Ja, das kann von verschiedenen Faktoren abhängen. Also zum einen gibt es manche Patienten oder manche Menschen, die einfach von der Zusammensetzung ihres Bindegewebe dafür prädestiniert sind, also dass das Bindegewebe einfach schlechtere biomechanische Eigenschaften hat und deswegen eher auf Überlastung reagiert. Und dann gibt es aber auch noch viele Menschen, die haben entweder, sag ich mal, angeborene, wir sagen das Deformitäten, also ein O-Bein oder ein X-Bein. Und wenn ich zum Beispiel so ein O-Bein habe, dann kommt es relativ schnell oder kann es schnell zu einer Überlastung der Innenseite des Kniegelenkes kommen. Und das führt dann zu einem vorzeitigen oder kann dann zu einem vorzeitigen Knorpelverschleiß führen.
Bei Frauen ist es ja so, dass die ab einem Alter von ungefähr 40 Jahren deutlich häufiger von Arthrose betroffen sind als die Männer. Woran liegt das denn?
Ja, das hängt, sage ich mal, mit den hormonellen Schwankungen zusammen, die ab diesem Alter einsetzen können, aber auch nicht unbedingt ab 40 einsetzen müssen. Man weiß zum Beispiel, dass weibliche Geschlechtshormone eine schützende Wirkung haben eben auf das Knorpelgewebe. Und wenn diese schützende Wirkung dann wegfällt, dann können, sagen wir, mechanische Belastungen, sagen wir, früher zu einem Knorpelverschleiß führen, als das sozusagen der Fall ist, wenn sozusagen diese schützenden Einflüsse noch da sind.
Jetzt hast du schon gesagt, Wolf, es gibt äußere Einflüsse, also Fehlstellungen, Sportverletzungen und sowas können ja auch dazu führen, dass Arthrose schneller entsteht. Wie ist es denn mit der Genetik? Ist da irgendetwas bekannt? Also gibt es eine genetische Disposition? Gibt es Menschen, die einfach von Haus aus ein höheres Risiko haben, durch ihre genetische Veranlagung als andere eine Arthrose zu entwickeln?
Ja, das ist bekannt. Also es ist bekannt, dass es eine genetische Veranlagung dazu gibt. Das sind eben Menschen, die ich eben gerade schon charakterisiert habe, die eben, ich sag mal, ganz plump gesagt ein schwächeres Bindegewebe haben. Ja, und Bindegewebe, Knorpel gehört ja auch zum Bindegewebe. Die Marker dafür, die sind aber nicht bekannt. Also wir können diese Menschen nicht identifizieren jetzt aufgrund irgendwelcher Laborparameter oder irgendwelcher genetischen Chromosomenanomalien.
Aber kann man da auch so ein bisschen auf die Familie achten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Eltern habe, die sehr früh auch Probleme mit Arthrose hatten, kann ich dann vielleicht mehr Prävention betreiben, weil ich vielleicht auch ein höheres Risiko habe?
Ja, also wenn zum Beispiel beide Eltern schon mit einem künstlichen Hüftgelenk oder mit einem Kniegelenk verseucht sind, auch gerade beidseitig und es vor allem Gelenke sind, wo man nicht einen klaren Auslöser jetzt für die Arthrose identifizieren können, wie zum Beispiel ein Kreuzbandriss oder wirklich ein ganz schweres O-Bein oder sowas, dann muss man schon davon ausgehen oder dann besteht schon das Risiko, dass man familiär irgendwo eine erhöhte Prädisposition hat für diese Erkrankung. Und dann sollte man schon sehen, dass man sich, sag ich mal, von seiner sportlichen Ausrichtung her oder auch Ernährung her daran anpasst.
Ja, Wolf, da sprechen wir dann im Detail nachher nochmal drüber, weil Ernährung interessiert uns heute besonders. Wir wollen jetzt nochmal ein bisschen näher in die Krankheitsentstehung reinschauen, also die Ursachen, warum diese Schmerzen entstehen. Viele haben im Kopf Arthrose, das ist ein Verschleiß der Knorpelstrukturen, aber es spielen ja hier weitere Prozesse eine Rolle und zwar sind Entzündungen bei Arthrose wichtig. Diese Entzündungen sind auch mit dafür verantwortlich, dass Gelenke dann eben anschwellen und dann eben diese Schmerzen entstehen können. Warum kommt es denn bei der Arthrose zu diesen Entzündungsreaktionen? Also wie ist der Mechanismus dieser Krankheitsentstehung?
Am Anfang steht einfach dieser Knorpelverschleiß oder Knorpelablutzung und man muss sich das so vorstellen, dass dieses Gewebe aufbricht und sich in kleinste Partikel auflöst und diese kleinsten Partikel werden dann ins Gelenk oder gelangen dann ins Gelenk, in die Gelenkflüssigkeit und von da auch auf die Gelenkschleimhaut. Und das ist, ja, sag ich mal, ein empfindliches Gewebe und reagiert eben auf diese Fremdkörper mit einer Reizung. Also das heißt, immer wenn Fremdkörper irgendwo im Gewebe sind, versucht das Gewebe, diese Fremdkörper zu bekämpfen oder auch zu verdauen und abzubauen. Und das geht eigentlich dann immer mit einer Entzündungsreaktion einher.
Ist es dann so, dass am Anfang, also bei einer beginnenden Arthrose, diese Entzündungen noch nicht so da sind und das praktisch dann im fortgeschrittenen Stadium auftritt, weil du jetzt gesagt hast, am Anfang löst sich das erstmal ab und dann kommt es zu diesen Entzündungsprozessen? Kann man das so verstehen?
Ja, absolut. Also es ist sogar so, ganz häufig ist es sogar so, dass die Patienten, also es gibt Arthrosen, die sind ganz lange stumm. Ja, die Patienten haben über ihr, also wenn ein Patient auch kein sehr sensibles Schmerzempfinden hat, dann kann es manchmal sein, dass Patienten ankommen und sagen, boah, ich habe jetzt seit 3 Tagen richtig starke Schmerzen im Knie oder auch in der Hüfte. Jetzt guck mal. Und dann macht man ein Röntgenbild und sagt, oh Mensch, die haben ja echt eine fortgeschrittene Arthrose. Und dann glauben die das einem gar nicht, weil sie sagen, ja, ich habe doch erst seit 3 Tagen Schmerzen. Wie kann ich denn so eine schwere Arthrose haben? Und dann, und das liegt eben daran, dass manche Arthrosen eben so lange klinisch stumm sind und dann erst sozusagen sich plötzlich manifestieren, wenn dann sozusagen diese Gelenkschleimhaut erst entzündlich reagiert und die Arthrose dann so ein entzündliches Stadium erreicht.
Da würde mich noch interessieren, ist es denn schwieriger dann zu behandeln? Also ist es für die Behandlung günstig, es so frühzeitig wie möglich zu erkennen, dass man arthrotische Gelenke hat?
Prinzipiell ja. Also wenn man unter präventiven Gesichtspunkten denkt, Prävention würde dann vor allem beinhalten, seine Aktivitäten daran anzupassen. Dann so einem Patienten würde ich dann empfehlen, also zumindest keine Aktivitäten wie Fußball, Handball, aber vielleicht auch in dem Alter sind das ja meistens auch nicht so die Sportarten, die man noch macht, aber auch beim Skifahren vielleicht eher auf die ganz anspruchsvollen Abfahrten zu verzichten. Also zumindest, dass man da seine Aktivitäten dahingehend anpasst. Ja. Ansonsten von der Behandlung her, ich sag mal vom Behandlungseffekt, kann man natürlich am besten behandeln, wenn der Patient auch Beschwerden hat. Ne? Wenn der Patient ja keine Beschwerden hat, dann kann ich ihn ja theoretisch auch gar nicht behandeln, weil wenn so ein Patient dann mit so einem stark entzündlichen Schub kommt, dann kann ich ihn natürlich auch sehr, sehr, sehr gut und sehr effektiv behandeln.
Dann gehen wir jetzt mal die verschiedenen Optionen durch, die es für die Behandlung da gibt. Man denkt vielleicht im ersten Moment bei Entzündungen lindern dann auch an Schmerzmitteln. Welche Optionen gibt es denn für Betroffene, was Schmerzmittel angeht?
Ja, Schmerzmittel, da ist eigentlich diese Substanzklasse der, man nennt das nicht steroidale Antirheumatika, das sind Entzündungshemmer wie Diclofenac, Ibuprofen. Das sind eigentlich die Medikamente der Wahl, wenn ich so eine entzündliche Phase der Arthrose habe, weil sie einmal schmerzlindernd sind, aber auch entzündungshemmend wirken. Da muss man so ein bisschen nach Begleiterkrankungen schauen. Also wenn ich ein Nierenproblem habe, muss man da vorsichtig sein oder auch ein Magenproblem. Also die können gerne mal auf den Magen schlagen, also bis zu einem Magengeschwür führen, so dass man da eben ein bisschen aufpassen muss, eventuell sogar auch einen Magenschutz dann mit gleich verordnen muss.
Gibt es dann außerdem noch Optionen? Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass es auch Cortison als Spritze gibt.
Ja, das ist für so eine ganz akutes, so einen ganz akuten entzündlichen Schub, kann man gerne mal eine Injektion mit Cortison entweder in die Hüfte oder auch ins Knie applizieren und damit die entzündungsbedingten Beschwerden also sehr, sehr effektiv therapieren.
Mhm. Du wendest bei deinen Patienten auch eine sogenannte Eigenbluttherapie an. Die wird mit PRP oder manchmal auch mit ACP abgekürzt. Wie funktioniert denn diese Therapieform? Und für wen ist sie geeignet und auch inwieweit wirkt sie sich denn auf die arthrotischen Entzündungen im Gelenk aus?
Ja, plättchenreiches Plasma, also PRP oder auch Eigenblut, das ist eine sehr, sehr effektive Therapie, die sich auch in meinen Händen so in den letzten 15 Jahren, also wirklich zu so einer Standardtherapie auch für die Arthrosebehandlung etabliert hat. Es ist so, dass man erstmal Blut abnimmt, das dann zentrifugiert, um die plättchenreiche Fraktion des Blutes aufzutrennen und dann auch abzuschöpfen oder abzuziehen. Und in diesen Blutplättchen sind, das weiß man, da sind viele Wachstumsfaktoren drin und Gewebshormone, die eben an die entsprechenden Bedürfnisse des individuellen Patienten angepasst sind. Ja, das heißt, von den Dosierungen kann man davon ausgehen, dass diese Wachstumsfaktoren eben zu diesem Patienten passen. Und man nimmt dann dieses plättchenreiche Plasma ab, also eigentlich diese Plättchen raus und spritzt die ins Gelenk. Und wenn diese Plättchen eben mit dem Gewebe, also dem Kollagen vom Knorpel in Kontakt kommen, dann werden so kleine Granula, nennt man das, so kleine Vesikel ausgespuckt. Und die setzen dann diese Wachstumsfaktoren im Gelenk frei. Und die Wachstumsfaktoren wirken auf zweierlei Art. Einmal entzündungshemmend auf die Gelenkschleimhaut, auf die Gelenkschleimhautzellen, um da einmal die Produktion der Hyaluronsäure, das ist diese Gelenkschmiere, zu steigern und zu promoten. Andererseits eben aber auch hemmend auf Entzündungszellen wirken, sodass die Entzündungsreaktion auch insgesamt eingedämmt wird. Ja, sie wirken antientzündlich. Und dann haben diese Wachstumsfaktoren auch noch einen positiven Effekt auf den Knorpel, auf die Knorpelzellen. Denn da steigern sie auch, sagen wir mal, die Produktion von Bindegewebe und sorgen da einfach für eine Stabilisation. Das heißt also, es ist immer, also auch, es ist jetzt nicht für alle Stadien geeignet. Also gerade wenn ich jetzt so ein endgradiges Stadium habe, man unterteilt das ja immer in vier Stadien, so Grad 4, wo man keinen Knorpel mehr hat, da muss man mit dieser PRP-Injektion eher vorsichtig sein. Aber so in diesen Arthrosestadien 1 bis 3 funktioniert das eigentlich ganz gut.
Du wendest ja auch die sogenannte stromavaskuläre Fraktion an, also eine Stammzellentherapie. Kannst du uns mal erklären, was das ist und wie das dann wirkt?
Ja, das sind, im streng genommen sind das keine Stammzellen, sondern das sind, sag ich mal, pluripotente Zellen, die Regenerationspotenzial haben und die auch möglicherweise eben positiv auch auf die Knorpelzellen wirken. Wie das im Einzelnen wirkt, das ist noch nicht so ganz richtig verstanden. Und man muss auch sagen, da bei dieser vaskulären Stroma-Fraktion sind wir auch noch in einem Stadion, wo wir, sage ich mal, Daten auch noch sammeln, obwohl die ersten, sagen wir, positiven Studien dazu auch schon rausgekommen sind und wir das auch ja mit Erfolg auf jeden Fall anwenden.
Und was wird da genau gemacht bei der Therapie?
Da wird Fett gewonnen, Bauchfett in der Regel. Und aus diesem Bauchfett werden dann in einer ja relativ komplizierten Prozedur diese vaskulären Stromazellen separiert, aufbereitet und dann in das Gelenk zurückgespritzt. Und das ist so ein Prozess, der natürlich ein bisschen länger dauert. Das sind so das kann so bis zu 1-2 Stunden dauern, diese ganze Prozedur mit Fettgewinnung, Aufbereitung und dann wieder Applikation, während diese PRP-Injektion natürlich viel, viel schneller geht.
Ausführliche Informationen zu einer ganz besonderen Form der Eigenbluttherapie, nämlich der sogenannten ACP-Therapie, findet ihr auf der Seite unseres heutigen Kooperationspartners Artrex. Die Abkürzung steht für autologes konditioniertes Plasma. Die wachstumsfördernden Blutzellen werden hier in einem Doppelspritzensystem gewonnen und gleich wieder verabreicht. Der Vorteil dieses geschlossenen Settings, eine Verunreinigung durch Keime und damit ein potenzielles Infektionsrisiko, sind nahezu ausgeschlossen. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.
Wolf, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass Arthrose bisher nicht heilbar ist, auch nicht umkehrbar ist. Es gibt verschiedene Ideen, die mit Stammzellen arbeiten und auch den Ansatz, dass man mit Stammzellen Arthrose vielleicht eben dann doch langfristig heilen könnte, indem man den Knorpel nämlich regeneriert. Und da würden wir jetzt gerne mal so ein kleines Gedankenspiel machen und einfach mal 10 bis 20 Jahre vorausschauen und dann dazu mal deine Einordnung abfragen.
Zeitreise, der Blick in die Glaskugel.
Sogenannte mesenchymale Stammzellen, die werden aus dem Knochenmark gewonnen oder aus Fettgewebe, werden dann direkt in das von Arthrose betroffene Gelenk gespritzt, zum Beispiel ins Knie. Diese Zellen haben die Fähigkeit, dass sie sich umwandeln in gesunde Knorpelzellen und so den geschädigten Knorpel ersetzen können. Das würde bedeuten, die Arthrose wird gestoppt oder sie kann sogar rückgängig gemacht werden.
Mesenchymale Stammzellen haben dazu auch eine entzündungshemmende Wirkung, die dazu beiträgt, die chronische Entzündung in den Gelenken zu reduzieren. Das lindert dann nicht nur den Schmerz, sondern bremst auch das Fortschreiten der Arthrose.
Außerdem setzen diese Stammzellen Botenstoffe frei, die körpereigenen Reparaturmechanismen stimulieren, was dann zusätzlich die Heilung des Knorpels fördert. Wolf, wie ist deine Meinung dazu, diese Stammzellforschung bei Arthrose? Glaubst du, dass es ein realistisches Zukunftsszenario ist, dass wir vielleicht in 10 bis 20 Jahren Arthrose mit Hilfe von Stammzelltherapien dann tatsächlich heilen können?
Ja, das glaube ich schon. Allerdings würde ich tatsächlich die Zeitspanne eher auf 20 Jahre als auf 10 Jahre anlegen, weil da sicher noch extrem viel Arbeit auch vor uns liegt, um das wirklich komplett heilen zu können. Also was wir im Moment können, also man muss ja sagen, die eben beschriebenen Wirkungen, die haben ja die vaskulären Stromazellen auch schon. Ja, ich sag mal im Prinzip eine entzündungshemmende Wirkung oder das hat das PRP ja auch schon. Oder eben auch eine, ja, ich sag mal, stabilisierende Wirkung eben auf die Knorpelzellen und den vorhandenen Knorpel. Was wir, glaube ich, also mit diesen vaskulären Stromazellen bisher nicht schaffen, ist tatsächlich wieder den kompletten Aufbau, ne? Und deswegen glaube ich, dass da sehe ich zumindest noch keine Ansätze, wo man sowas jetzt tatsächlich schon in die klinische Praxis bringt. Das befindet sich alles noch, sage ich mal, in so einem zellexperimentellen oder auch tierexperimentellen Stadium.
Spannend. Also ich bin jedenfalls gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ob das wirklich mal möglich sein wird. Das wäre sehr cool. Wir kommen jetzt zurück zu den Maßnahmen, die auch jeder selbst ergreifen kann. Und viele denken auch an Ernährung, was Arthrose anbelangt. Die Ernährung, das ist das Gute, die hat jeder Mensch selbst in der Hand. Und man liest immer wieder, dass die Ernährung einen Einfluss auf die Arthrose haben kann. Wolf, wie stark ist denn der Einfluss der Ernährung auf unsere Gelenke?
Ja gut, ganz simpel. Ich sag mal, Ernährung ist ja auch, sage ich mal, hängt ja ganz viel auch mit der Gewichtsreduktion, Regulation zusammen. Und was ja ganz klar ist, dass Übergewicht einfach unsere Gelenke belastet. Ja, und das heißt also, mit jedem Kilo, was ich runterbekomme, also wenn ich, selbst wenn ich einfach nur 10 Kilo zu schwer bin, 10 Kilo abnehmen, kann, sage ich mal, Arthrose, Probleme komplett reversibel machen. Das heißt, der Patient merkt davon nichts mehr. Ja. Das hat einmal wirklich ganz klar mit dieser Gewichtsbelastung zu tun, weil man muss sich das halt so vorstellen, dass mit jedem Kilo, was ich abnehme, ich im Einbeinstand die Belastung einfach um ein Vielfaches reduziere, weil ja nicht nur das reine Gewicht, Körpergewicht direkt auf das Kniegelenk oder auf das Hüftgelenk wirkt, sondern es erzeugt ja immer einen Moment am Gelenk. Und wenn ich jetzt keine Muskeln auf der anderen Seite hätte, dann würde das Gelenk einfach abkippen. Ja, aber ich habe ja noch Muskeln und die müssen sozusagen gegen diese Gewichtskraft anarbeiten. Das heißt, die erzeugen auch nochmal eine Kraft. Und diese Kraft kann zum Beispiel an der Hüfte viermal so viel sein wie überhaupt das eigentliche Gewicht. Das heißt, ich muss alles mal vier oder mal fünf multiplizieren. Und das macht im Prinzip diesen Prozess der Gewichtsabnahme so effektiv. Mhm. Ja. Und dann wissen wir aber auch, dass auch die Zusammensetzung der Ernährung durchaus wichtig ist. Wenn man jetzt mal so oder als Ratschlag würde ich oder rate ich allen Patienten eine mediterrane Diät oder mediterrane Ernährung, weil das ja im Prinzip eine Ernährung ist, gemüsehaltige Ernährung oder Fischgerichte anstatt von Fleisch. Und da sind eben diese ungesättigten Fettsäuren relativ wichtig, weil die sich positiv eben dann wieder auf den Entzündungsstoffwechsel auswirken.
Und in welchen Lebensmitteln findet man die hauptsächlich?
Naja, also im Prinzip sind das fettige Lebensmittel, also Fisch, fettiger Fisch. Ja, das ist eben sehr gut für die Gelenke, aber auch so Lebensmittel wie Avocado, ne? Nüsse zum Beispiel sind da auch sehr, sehr gute Lebensmittel, wo eben viel ungesättigte Fettsäuren drin sind.
Und wie sieht es denn mit dem Zucker aus? Hat der auch jetzt vielleicht, wenn man den weglässt, unabhängig von der Gewichtsreduktion, dann auch eine Möglichkeit, Entzündungen zu lindern?
Absolut. Zucker ist einfach ein Faktor, der die Entzündungsgenese oder einfach die Entzündungsanfälligkeit des Körpers maximal heraufsetzt. Deswegen allein der Zuckerverzicht, unabhängig von der Gewichtsreduktion, macht da schon Sinn.
Mhm. Und wie sieht es mit Antioxidantien aus? Haben die eine große Rolle bei der Bekämpfung von Entzündungen und wo würde ich die finden?
Auf jeden Fall. Man kann Antioxidantien, so Vitamin C oder Vitamin D, natürlich mit Vitamintabletten auch substituieren. Aber empfehlen würde ich das eben auch über, sag ich mal, auch so eine mediterrane Diät, weil sowas ist ja auch in vielen Gemüsen, aber auch in Obst, Zitrusfrüchte etc. vorhanden, sodass ich eigentlich eher empfehlen würde, jetzt nicht über Vitamintabletten zu substituieren, sondern eher versuchen, das sozusagen durch eine gesunde, ausgewogene Ernährung auch mit aufzunehmen.
Also das gibt's jetzt auch nicht spezielle Obst- und Gemüsesorten, sondern wahrscheinlich einfach ein bunter Mix.
Ja, also in den meisten, im Apfel, in Apfelsinen, in allen gängigen Obstsorten sind eigentlich genug Antioxidantien drin, um den täglichen Bedarf daran zu decken. Aber diese Antioxidantien, die spielen eben eine ganz große Rolle, eben um sogenannte freie Radikale zu binden. Und diese freien Radikale sind einfach Stoffe, die ganz unmittelbar jetzt einfach zum Entzündungsgeschehen beitragen.
Also es gibt sowas wie eine antientzündliche Ernährung. Das ist ja auch schon mal cool zu hören.
Absolut. Also das ist in meinen Augen sogar wirklich sehr, sehr wichtig.
Spannend. Was ich in dem Zusammenhang auch immer wieder mal gelesen habe, sind so Gewürze, denen man eine große Power dazu spricht. Kurkuma oder Ingwer fällt da manchmal. Ist das so, dass es da auch antientzündliche Wirkungen gibt?
Ja, auf jeden Fall. Also zum Kurkuma gibt es sogar Studien, die zeigen, dass man die Arthrose, zumindest die Arthrose-Symptome damit behandeln kann. Man muss nur gerade beim Kurkuma auch aufpassen. Kurkuma kann in zu hoher Dosierung auch lebertoxisch sein, sodass ich jetzt Kurkuma nicht als Tablette zuführen würde, plus jedes Gericht jetzt damit würze. Also ich glaube, wenn man das Gewürz so in Maßen anwendet, dann reicht das, glaube ich, für diese Substitution aus. Man sollte das, glaube ich, auch nicht übertreiben.
Wolf, was mich jetzt interessieren würde noch, wie groß kann denn dieser Effekt der anti-entzündlichen Ernährung sein? Also kann das erstmal ausreichen bei Arthrose-Schmerzen, dass man die Ernährung umstellt? Und auch wie schnell kann man denn einen Effekt haben? Also gerade bei Ernährung ist es ja vielleicht auch eher ein Effekt, wo es erstmal dauert, bis der sich einstellt.
Ja, klar. Also Gewichtsreduktion, das dauert ja, bis ich 10 Kilo runter habe, das dauert einfach seine Zeit. Aber sag ich mal so, dieser Effekt auf das Entzündungsgeschehen oder die Entzündungsbereitschaft des Körpers, die setzt dann schon nach oder kann schon nach ein paar Wochen einsetzen. Also wenn ich jetzt eine ganz akute Entzündung habe, dann muss ich erstmal medikamentös was machen. Also das ganz akute Stadium, erstmal eine Cortison, dann vielleicht mit PRP versuchen, das dauerhafter zu reduzieren und dann nach ein paar Wochen setzt dann aber auch so ein Effekt, den man durch eine Ernährungsumstellung gemacht hat, setzt dann auch ein. Auch Alkoholverzicht oder sage ich mal Reduktion ist da auch sicher anzuraten. Also wenn man oder auch aufs Rauchen verzichten, weil auch Rauchen ist, sage ich mal, fürs Bindegewebe nicht so vorteilhaft und man so eine Lebensumstellung dann auch durchzieht, gehört ja manchmal auch ein bisschen Einsatz, ein bisschen Überwindung und auch ja, ein bisschen Ehrgeiz dazu, dann setzt so ein Effekt schon nach ein paar Wochen ein.
Jetzt hatten wir schon mediterrane Ernährung, Verzicht auf Alkohol, Verzicht auf Rauchen. Gibt es darüber hinaus auch noch Dinge, die man selbst machen kann? Also jetzt sowas wie zum Beispiel Wärme oder Physiotherapie, so diese Dinge?
Klar, das kann man alles machen. Also wenn ich jetzt eine akute Symptomatik habe, dann würde ich jetzt nicht mit Wärme rangehen, sondern eher Kälte, moderate Kälte, auch nicht zu, also jetzt nicht Eiswürfel direkt auf die Haut. Da habe ich auch schon mal Erfrierungen gesehen, die dann tatsächlich so wie so eine Verbrennung auch imponieren. Also ganz akut eher milde Kälte, während wenn ich dann in so einem chronischen Stadium bin, dann kann ich mit milder Wärme wieder arbeiten, weil das dann sozusagen die Gefäße dahingehend beeinflusst, dass auch vermehrt Abtransport eben auch von schädlichen Substanzen oder schädigenden Substanzen stattfindet und ich dadurch eben die Entzündung gut beeinflusse. Physiotherapie ist auf jeden Fall wichtig, weil Bewegung ist ja auch einer der Haupt, ja, Basistherapien der Arthrose. Man muss eben verhindern, dass die Gelenke einsteifen und sich die Kapseln und die Sehnen und Strukturen verkürzen, sodass grundsätzlich die Bewegung, sei es in Eigenregie, aber wenn schon Bewegung als Einschränkung eingesetzt haben, dann aber eben auch unter physiotherapeutischer Anleitung, dass das eben auch ein ganz, ganz wichtiges Standbein ist der Arthrosotherapie.
Ja, das ist auf jeden Fall ein super Stichwort zum Thema Bewegung, die ja ganz wichtig ist. Haben wir nämlich auch noch eine separate Folge gemacht mit dem Titel Mit Sport gegen Arthrose. Die könnt ihr euch gerne auch anhören. Wir haben den Link dazu in die Shownotes gepackt.
Weitere spannende Infos zum Thema Arthrose findet ihr auch im Arthrose-Update unseres heutigen Kooperationspartners Atrex. Zum Beispiel weitere Tipps, wie man gelenkschonend Sport treibt oder wie Selbstheilungsprozesse im Körper helfen, den Knorpel in den Gelenken glatt und geschmeidig zu halten. Wir verlinken euch die Seite in unseren Shownotes.
Wenn konservative und medikamentöse Therapien aber nicht ausreichen, dann kann bei Arthrose auch eine Operation sinnvoll sein. Für wen eine Operation in Frage kommt und mehr zu den Behandlungsoptionen bei Arthrose, könnt ihr auch in unserer Folge 42 nachhören. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes.
Wolf, damit sind wir schon fast am Ende dieser Folge angekommen. Mich würde noch interessieren zu dem Thema Entzündungen bei Arthrose. Hast du noch einen abschließenden Tipp, vielleicht auch ganz persönlichen Tipp oder etwas aus deiner Praxiserfahrung, den du Arthrose-Patienten mit auf dem Weg geben kannst?
Also es ist so, dass man bei vielen Menschen einfach an Gewohnheiten rütteln muss. Und wichtig ist, glaube ich, dass man sich mit dieser Lebensumstellung einfach anfreundet und einfach einen Gefallen vielleicht auch an dieser neuen Ernährung findet. Also wenn man, sag ich mal, bisher sehr fleischorientiert war, dann macht es schon Sinn, vielleicht zunächst natürlich auch, sag ich mal, diese Fleischbestandteile der Ernährung auch in diese neuen Konzepte zunächst mal zu integrieren. Also da kann man zum Beispiel auch vielleicht darauf achten, dass man nicht permanent rotes Fleisch isst, sondern vielleicht auch eher mal auf Geflügel ausweicht. Das wäre vielleicht so ein Schritt, wie man das Ganze vielleicht sanft gestaltet. Also ich glaube, es ist immer schwierig für Menschen, abrupt alles auf einmal zu ändern. Und man muss halt irgendwo auch einen Gefallen dran finden, damit das Leben einfach auch noch Spaß macht. Und das ist wichtig.
Wolf, wir bedanken uns dann ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Wieder vieles dazugelernt. Vielen Dank, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst und dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Auch mir hat's Spaß gemacht.
Falls ihr Fragen zum Thema habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder per Mail an podcast@focus-gesundheit.de und natürlich dürft ihr uns auch jederzeit einen Themenvorschlag unterbreiten. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.
In unserer nächsten Folge geht es um Schlafstörungen. Da klären wir darüber auf, welche Ursachen und Folgen die chronische Insomnie hat, wie Betroffene Schlafstörungen erkennen und vor allem, welche Therapien helfen. Abonniert unseren Podcast gerne auf der Plattform, auf der ihr uns gerade anhört. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr jetzt eine Bewertung da lasst.
Und hier kommt noch ein ganz persönlicher Podcast-Tipp für alle, die den Garten lieben, Pflanzen pflegen, ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen und sich gerne mit Nachhaltigkeit und Naturschutz beschäftigen. Grünstadtmenschen, der Podcast von Mein Schöner Garten, versorgt euch dreimal im Monat mit den besten Garten- und Pflanzentipps. Holt renommierte Experten ans Mikro und bringt euch die Natur direkt auf die Ohren. Immer zum 1., 10. und 20. jeden Monats. Hört doch mal rein.